Deutschlandfunk, Andruck.
Nach der weitgehend unblutig verlaufenden Novemberrevolution 1918 und dem Sturz des Kaiserreichs musste sich die erste deutsche Demokratie von Anfang an gegen militante Putschversuche und Attentate politischer Gegner wehren. Insbesondere rechtsextreme Kräfte, aber auch Kommunisten versuchten, die Weimarer Republik zu beseitigen. Gerade die ersten Jahre bestimmte ein Klima der Gewalt, den Alltag der Menschen, aber auch den der Politik. Beispiele dafür gibt es einige. Der sogenannte Spartakusaufstand etwa und die Niederschlagung der Münchner Räterepublik, der Kapp-Lüttwitz und der sogenannte Hitlerputsch, die Ermordung von Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht und Walter Rathenau. Ein vom Zeithistoriker Martin Sabro herausgegebener Sammelband unter dem Titel Gewalt gegen Weimar beschäftigt sich nun eingehend damit und setzt den Fokus auf die Jahre 1918 bis 1923. Wobei 1923, so haben uns im vergangenen Jahr ja einige Bücher eindrücklich bei Andruck gezeigt, das Jahr der Hyperinflation war die eigentliche politische Bewährungsprobe, weil hier die unterschiedlichsten Krisen, die sich in den Jahren davor entwickelt hatten, nun gegenseitig verstärkten. Otto Langels hat Gewalt gegen Weimar gelesen und beginnt mit einer historischen Rede.
Arbeit und Soldaten, furchtbar waren die vier Kriegsjahre. Der unglückselige Krieg ist zu Ende, das Morden ist vorbei, das Alte und Morsche, die Monarchie ist zusammengebrochen. Es lebe das Neue, es lebe die Deutsche Republik.
Am 9. November 1918 rief der Sozialdemokrat Philipp Scheidemann von einem Fenster des Reichstages vor der dort wartenden Menschenmenge die Republik aus. Dies ist jedoch nicht die Originalaufnahme, die Rede wurde später aufgenommen. Dass das Morden vorbei sei, wie Scheidemann betonte, erwies sich freilich schnell als Illusion. Zwar verlief die Novemberrevolution weitgehend friedlich, doch schon Weihnachten 1918 brachen in Berlin blutige Kämpfe zwischen rebellierenden Matrosen und regulären Truppen aus. Im Januar folgten der sogenannte Spartakusaufstand sowie die Ermordung von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht. Wie konnte diese Gewaltspirale entstehen, von der der Herausgeber Martin Sabro spricht?
Die neue Republik hat wenig Legitimation. Sie gilt für diejenigen, die sie nicht wollen, als Hochverrat und kann ihr Gewaltmonopol zunächst überhaupt nicht durchsetzen. Es ist eher die Kriegsjugendgeneration, die dieses Pathos der Unbedingtheit entwickelt. Also diejenigen, die zu kurz gekommen sich fühlen, weil sie nicht am Krieg teilnahmen und das durch übersteigerte Radikalität nach dem Krieg kompensieren.
Es war jedoch nicht nur die junge Generation, die aufbegehrte. Auch heimkehrende Offiziere und Soldaten wollten sich, als im Felde unbesiegt, mit der Niederlage nicht abfinden und brandmarkten die neue Regierung als Verräter. Bereits mit der Rückkehr der Truppen von der Front entwickelten führende Militärs Ideen zur Gegenrevolution, schreibt Christian Faludi in seinem Beitrag über den Kapp-Lüttwitz-Putsch.
Nur eine Woche nach Beginn der Novemberrevolution, der letzte Fürst im Reich hatte noch nicht einmal abgedankt, lotete der de facto Chef der obersten Heeresleitung Wilhelm Groener aus, ob die Rolle rückwärts schon wieder möglich sein könnte. Sein Plan sah vor, ihm ergebene Truppen, insgesamt rund 150.000 Mann, in Berlin einmarschieren zu lassen, um anschließend mittels Waffengewalt die Arbeiter- und Soldatenräte aufzulösen.
Vieles, was die Autorinnen und Autoren des reich illustrierten Sammelbandes schreiben, dürfte dem mit den Verhältnissen der Weimarer Republik vertrauten Leser bekannt sein. Interessant sind gleichwohl die detaillierten Beiträge zu einzelnen Aspekten. Sie machen das Buch zu einer lesenswerten Lektüre. Der Baltikumfeldzug der Freikorps, die kommunistischen Aufstände zwischen März 1921 und Oktober 1923, der Aktionismus linksradikaler Sozialrebellen wie Max Hölz und Karl Plättner. Plättner propagierte 1921 in einer Flugschrift den Bandenkampf im Bürgerkrieg, um organisierten roten Schrecken zu verbreiten.
Kauft euch Streichhölzer und steckt die Villen der Besitzenden in Brand. Gießt nicht Wasser, sondern Benzin in das Flammenmeer. Holt euch Dynamit und lasst keinen Stein auf dem anderen, denn diese Welt ist nicht mehr zu retten.
Es waren gewaltförmige Fantasien, fernab jeder Realität. Und doch verfehlte diese Gewaltrhetorik nicht ihre Wirkung. Die politische Exekutive und die Justiz reagierten häufig mit unangemessener Härte auf linke Provokationen. Der Mathematiker Emil Julius Gumbel listete in seinem Buch »Zwei Jahre Mord« für die Anfänge der Weimarer Republik 314 Morde von rechts auf. Sie wurden mit 31 Jahren Freiheitsstrafe sowie einer lebenslänglichen Festungshaft bestraft. 13 Morde von links ahndete die Justiz mit 8 Todesurteilen und 176 Jahren Freiheitsstrafe. Der Herausgeber Martin Sabro.
Die hauptsächlichen Gewaltakteure sind die auf der rechten Seite. Sozial viel stärker verankert, militärisch besser abgesichert, mit Geheimkommandos, mit Femermorden, mit Willkürmorden operierend, nicht angemessen verfolgt von einer Weimarer Justiz. Das ist das primäre Movens, das die Gewaltentfesselung in der frühen Weimarer Republik kennzeichnet.
Zur Gewaltentfesselung von rechts trug freilich nicht unerheblich das Gespött und die soziale Verachtung der alten Eliten gegenüber den neuen Repräsentanten der Weimarer Republik bei. Minister und Reichspräsident, gelernte Handwerker, waren öffentlicher Hetze ausgesetzt. Traurige Berühmtheit erlangte die Postkarte mit dem Sozialdemokraten Ebert und Noske in Badehose. Wie Hass und die Verrohung der Sprache die tatsächliche Tat beeinflussten, beschreibt Andreas Wirsching am Beispiel Matthias Erzbergers.
Als Unterzeichner des Waffenstillstands wurde er zum bevorzugten Feindbild und Angriffsziel der nationalistischen Rechten. Und es dauerte nicht lange, bis das medial machtvoll verstärkte Motto »Fort mit Erzberger« von entsprechend Disponierten wörtlich genommen wurde. Am 26. August 1921 wurde Erzberger von rechtsterroristischen Attentätern der Organisation Konsul ermordet.
Angesichts der aktuell wachsenden Bedeutung einer in Teilen rechtsextremen Partei wie der AfD stellt sich Andreas Wirsching die Frage nach den Unterschieden und Parallelen zwischen der Weimarer Republik und der Bundesrepublik heute. Berlin sei nicht Weimar, konstatiert Wirsching, aber die Weimarer Republik bleibe eine Mahnung dafür, dass politische Gewalt keine Chance haben dürfe und ihren Anfängen konsequent begegnet werden müsse. Und Gewalt, auch dies ein Fazit des instruktiven Bandes, meint nicht nur physische, sondern auch rhetorische und psychische Gewalt.
Otto Langels über Gewalt gegen Weimar. Zerreißproben der frühen Republik 1918 bis 1923. Der Sammelband wurde von Martin Sabro herausgegeben, Waldstein Verlag, 367 Seiten, 28 €.